Ja, wir sind weiterhin in der Fastenzeit inne und dieser Zeit widmen wir auch unsere Predigten und wollen da dazu verschiedene Elemente dazu miteinander besprechen, wo da drin hineingehören in die Fastenzeit inne. Wir haben bis jetzt schon den Peter Lander gehört, er hat den Anfang gemacht mit dem Leiden, wie gehe ich mit dem Leid um. Wir haben nachher Elisabeth Felix gehört zum Thema Fasten, wo wir als Gemeinde jetzt in dieser Woche auch drinnen sind. Dann letzten Sonntag haben wir es von der Umkehr gehabt, was es heisst, umzukehren, immer wieder mal seine Beziehung mit Gott zu reflektieren und zu justieren. Und heute, wie wir es in der Textlesung gehört haben und unschwer erkennbar ist, geht es um die Liebe. Die Liebe, sie ist ein sehr vielschichtiger Begriff. Und ich habe in einem Nachschlagewerk folgende Beschreibung dazu gefunden. Da heisst es, nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl, mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person oder Personengruppe, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende, tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Liebe kann unabhängig davon empfunden werden, ob sie erwidert wird oder nicht. Wenn du jetzt den Eindruck hast, dass die Beschreibung, der Begriff Liebe, noch nicht vollständig abdeckt, dann hast du natürlich vollkommen recht. Das Wort Liebe muss so im deutschsprachigen Raum ein riesiges Spektrum abdecken. Zum Beispiel liebt eine Mutter ihres Kind. Oder zwei Menschen machen Liebe. Oder gemäss den Verkaufszahlen lieben die Schweizer Erdbeergumpfi mehr als alles andere. So unterschiedliche Sachen können mit Liebe bezeichnet werden. Und so verwundert es auch nicht, dass der Begriff von der Liebe ein bisschen abgegriffen wird. Die alten Griechen hatten es da deutlich einfacher gehabt. Im Griechischen gibt es dafür drei Begrifflichkeiten. Drei Begriffe, allen voran das Dreigestirn, Eros, Philea und Agape. Natürlich können wir heute Morgen keine umfassende Wortstudie machen, aber nur so viel. Ich habe jetzt die mal da, die nächste Seite nehmen, genau. Ich habe da mal die Begrifflichkeiten in der griechischen Form mitgenommen, wie man es griechisch, im Griechischen schreibt. Das ist das erste Mal. Wer kann das? Die Griechisch können, wer kann das lesen? Von welcher Liebe reden wir da? Eros, ganz genau. Das meint die kurzfristige und die begehrende Liebe. Eros macht zwischen den Menschen, die Beziehung zwischen den Menschen angenehm und berauschend. Treue und Verlässlichkeit sind aber nicht so das Ding von der Eros. Da ist Philea, das ist das Zweite, und jetzt habe ich schon gesagt, wie man es liest. Philea ist da, gell, du hättest es gewusst, ja, ich habe es fast gedacht. Da ist Philea viel anders. Sie ist eine schenkende Liebe, eine freundschaftliche Liebe. Philea meint die Liebe, die das Gute für den anderen im Blick hat. Und wenn wir eins weitergehen, und jetzt dürfen wir dann noch mal lesen, das ist dann als Letztes noch, was in meinem Feld ist, die Agape. Das ist die Liebe, die Agape-Liebe, die ist noch radikaler. Agape meint die Liebe, die sich bedingungslos hingibt. Agape ist die Liebe, die gibt, ohne zu rechnen. Ich habe dir gestern zum Morgen gemacht, also machst du mir heute zum Morgen. Ich habe gestern gestaubsaugt und tust du heute, nein, in einer Woche staubsaugen. Agape lässt sich nicht von Enttäuschungen erschüttern. Sie bleibt einfach auf Kurs. Selbst wenn Gefühle mal zwischenzeitlich vollkommen weggehen oder auseinander geraten. Denn das ist klar, die Bedeutung der Liebe kann gar nicht überschätzt werden. Auch in diesem Dreigestirn nicht. Der Hans-Jörg Forster, ehemaliger Leiter von Family Life, hat mal festgehalten, Leben ist Liebe, und Liebe ist Leben. Und darum gehen wir heute Morgen der Frage nach, wie in unseren Beziehungen eine Kultur von der Gottes, von der Selbst- und von der Nächstenliebe kann entstehen. wo Jesus einmal nach dem wichtigsten Gebot und bedeutungsvollsten Sache gefragt worden ist, ist das Gespräch auf eine ganz einfache Formulierung rausgelaufen. Wir können die nachlesen im Lukas-Evangelium, im Kapitel 10, im Vers 27. Dort heisst es, ja, jetzt bin ich eben, Entschuldigung, die Folien sind mir ein bisschen durcheinander geraten. Das wichtigste Gebot, die einfachste Sache, komprimiert, hat Jesus gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Der aufmerksame Leser hat gemerkt, die Stelle stimmt nicht. Es steht im Lukas 10, Vers 27. Jesus hat, jetzt muss ich langsam führen spulen, Entschuldigung, nachher haben wir es. So. Jesus hat festgehalten, dass in diesen wenigen Worten die Kernaussage von der ganzen Bibel zusammengefasst sind. So. Finde ich noch speziell, dass man das so in ganz wenigen Sätzen kann so einfach ausdrücken kann. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herz, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selber. 1500 Seiten in der Bibel in so wenigen Worten zusammengefasst. Das ist schlicht genial. Und wir sehen, oder könnt da drin drei Ankerpunkte sehen, die alle etwas mit der Liebe zu tun haben. Das eine ist Gottes Liebe, das andere ist die Nächstenliebe und das dritte die Selbstliebe. Es sind so wie drei Punkte, die einander bedingen, die zueinander stehen. Einander ergänzen auch. Und einander tragen tun. Schauen wir mal ein bisschen die Nächstenliebe miteinander an. Offensichtlich ist es gar nicht so einfach, im Gleichgewicht zwischen diesen drei Punkten zu bleiben. Wer beispielsweise eher so ein bisschen moralisierend oder die fordernde Variante vom christlichen Glauben neigt, der ist möglicherweise ganz schnell bei der Auffassung, das Christsein heisst vor allem anderen anzupacken und Nächstenliebe zu üben. Kürzlich habe ich folgendes bekannte Gebet anscheinend aus dem 14. Jahrhundert entdeckt und gelesen. Dort heisst es, Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen. Glaubst du, die Worte mögen gut gemeint sein, doch sie schiessend, so meine ich, krachend am Ziel vorbei. Richtig ist doch, dass der Glaube an Jesus sich unter anderem in der gelebten und in der konkreten Nächstenliebe ausdrückt, ja. Doch der Glaube beschränkt sich nicht darauf, sondern entsteht sehr schnell eine bedrohliche Schieflage. Der amerikanische Psychoanalytiker Erich Fromm hat energisch auf die Schieflage eben hingewiesen. Aber er bezieht sich auf die Bibelstelle im Lukas 10 und sagt dabei, nur wer sich selber liebt, kann auch andere lieben. Und das immer bei der Selbstliebe. Vermutlich haben die meisten von uns den Satz in der einen oder anderen Form vielleicht schon mal gehört. Herr Fromm, seine Ideen haben sich meistens in der westlichen Welt in unseren Köpfen ein bisschen eingenistet. Das geht so weit, dass Menschen allen Ernstes sogar glauben, dass sich ihre Eheprobleme von selbst auflösen würden, wenn sie sich selber nur genug fest lieben tun. Und der Ansatz von Fromm ist auch gut gemeint, führt aber genauso in die nächste Schieflage hinein. Lieb deinen Nächsten wie dich selber heisst eben nicht, lieb zuerst dich, genauso wenig, wie es heisst, lieb deinen Nächsten mehr als dich. Die Hauptaussage von dem Gebot, wo Jesus gesagt hat, ist schlicht und ergreifend der Appell, lieb die Nächsten. Nächstenliebe wird da als ganz selbstverständlich vorausgesetzt. Natürlich gibt es Menschen, die sich selber nicht so mögen können. Und das ist tatsächlich ein Problem, das man ernst nehmen muss. Du kannst nämlich nicht dich selber, also ein Mensch, hassen und deinen Nächsten, also einen anderen Mensch, lieben. Das geht nicht. Und gemäss einschlägigen Studien geht die allgemeine Tendenz in unserer Gesellschaft aber in eine ganz andere Richtung. Nämlich, immer mehr Menschen neigen zu einer ungesunden Selbstliebe. Das nimmt uns den Blick für die Bedürfnisse der anderen. Die Fähigkeit, sich in die Lage und in die Sichtweise von anderen Menschen hineinzuversetzen, hat in den letzten 2 Jahrzehnten anscheinend markant abgenommen. Und darauf hat der Psychiater und Hirnforscher, der Manfred Spitzer, schon im 2018 hingewiesen. Und gerade diese Fähigkeit, die Empathiefähigkeit, eben das Einfühlen in die anderen, sich in die Lage und Sichtweise von anderen hineinzuversetzen, ist gerade die Grundlage, damit ich den anderen, den Nächsten, ganz kann lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dazu ist es wichtig, dass wir selber eine gesunde Selbstliebe haben. Und Gott hat dich richtig gut gemacht. Und du hast allen Grund, dich gern zu haben. Du musst dich darum aber nicht gerade hoffnungslos in dich selber verlieben, wie es vielleicht bei den einen Weltstaren oder vielleicht Fußballstaren der Fall ist oder die zu Weltraum kommen. Da gibt es doch das eine und das andere Mal, die müssen sich nur noch selber darstellen, müssen ihre Instagram-Stories aufrechterhalten und sie leben davon, von den Posts und von den Freunden, die liken und genau. Nächstenliebe bewahrt uns davor, in eine ungesunde Selbstliebe abzudriften. Ich sage das jetzt nochmal. Nächstenliebe bewahrt uns davor, in eine ungesunde Selbstliebe abzudriften. Die gesunde Selbstliebe ist hellwach. Und sie sieht neben den eigenen Bedürfnissen auch das Bedürfnis der anderen. Eine gesunde Selbstliebe kann sich zugunsten der anderen auch mal zurücknehmen. Etwas, wo übrigens jede gute Mutter und jede gute Vater und jede gute Großmutter, jede gute Großvater, Götti und Gotti regelmäßig machen. Dein Leben und mein Leben werden getragen von einer guten Balance zwischen der Selbstliebe und der Nächstenliebe. Lieb den Nächsten wie dich selber. Das ist bekanntlich, aber noch nicht die ganze Zusammenfassung der Bibel. Da gibt es noch einen dritten Punkt, wo dich mit einer höheren Ebene, mit Gott verbindet tut. Wer sich vollkommen auf sich selber fokussiert, kann die dritte Ebene gar nicht sehen. Wer sich vollkommen auf den Nächsten fokussiert, hat schlicht keine Zeit, sich mit dem dritten Punkt auseinanderzusetzen. Der ist Gottes Liebe. Was heisst, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. So sollen wir Gott lieben. Und mit dem dritten Punkt geht es nicht um eine optionale Sache. Eine Möglichkeit, wenn ich Zeit habe oder Lust habe oder mir es gerade danach ist. Wir sind mit unserem ganzen Sein angesprochen und herausgefordert. Das ist in mehrfacher Hinsicht absolut entscheidend. Wenn du in deinem Leben etwas wagst, dann werden dich nicht immer alle lieben. Doch eine tiefe Liebe lässt sich dadurch nicht allzu sehr erschüttern. Eine tiefe Liebe, so wie es die Agape-Liebe ist, so wie es Gottes Liebe ist, hat das Wohl vom anderen im Sinn und achtet nicht so sehr auf die eigene Befindlichkeit. Man könnte einen Selbstversuch machen. Sag mal deinem Töchterli oder deinem lieben Sohnemann, wenn er noch klein ist, so ganz aus liebevoll und aus Liebe, weil du gut meinst mit ihm, nein. Nein, du kommst keine Klasse über. Nein, es gibt keine Pizza. Nein, ich kaufe dir den Monster-Truck im Coop nicht. Du wirst augenblicklich in der akuten Gefahr stehen, auf der Beliebtheitsskala von dem Kind ins unter Null runterzurutschen. Das kann passieren. Aber in dieser Agape-Liebe erschüttert es dich nicht. weil es nicht um dich geht. Weil du nicht deinen Wert von der Liebe von anderen, sondern von Gott abhängig machst. Oder versuche mal ein Unbequemes anzusprechen. Es wird auch bei den Erwachsenen oft nicht besser gehen. Und zwar ganz egal, wie du es formulierst. Das ist manchmal noch verrückt, wie schnell das Menschen einander gegenseitig da auch die Liebe künden. Wenn das passiert, brauchen wir eine Liebe. Brauchst du eine Liebe? Brauche ich eine Liebe, die stärker ist als das Gefühl und länger andauert als ein Moment? Da ist die Gottesliebe, die Agape-Liebe gefragt. Die bietet Gott uns an. Und zwar ganz egal, was uns andere gerade anbieten oder eben entzieht tun. Und was vielleicht noch schwieriger ist, manchmal können wir uns selber gar nicht so gern haben. Ich weiss nicht, wie oft dass du den Satz schon gehört hast oder vielleicht schon selber gesagt hast, das kann ich mir nie verzeihen. Oder ich hasse mich dafür, weil das und das passiert ist. Wie gut ist es denn doch, wenn man von höherer Stelle, von Gottes Stelle her, Zusage, den Zuspruch überkommt, ganz egal, ob du dich gerade selber lieben kannst oder nicht, egal, ob dich andere lieben, ich, Gott, liebe dich, Mensch. Ich liebe dich, Fritz, ich liebe dich, Serena, ich liebe dich so, wie du bist. Die Worte, ich liebe dich, hat Gott zuerst gesagt, sind ihm zuerst über die Lippen gekommen. Und das Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele, das ist eine Einladung, auf die Liebe von Gott zu reagieren. Die Liebe von Gott zu uns Menschen ist nicht eine Einbahnstraße. Zumindest ist sie nicht so gedacht. Es ist gar nicht so einfach, in Sachen Liebe eine gute Balance zu haben, im Ganzen hinein. Es ist da auch wichtig, dass wir uns selber auch immer wieder gut reflektieren oder uns von anderen reflektieren lassen. Du kannst ganz viel über dich selber herausfinden, wenn es dir gelingt, dich selber zu beobachten, dir selber zuzuhören, auch, wie du reagierst, wie du interagierst. Auf anders können dich auch Menschen um dich herum hinweisen, aufmerksam machen. Und das müssen und dürfen und sollen wir auch zulassen. Es ist einfach, sich in sich selber zu verlieren. Sich selber zuzuhören. Vielleicht hörst du dich vielleicht auch sagen, die Arbeitungszeit hat mir richtig gut getan. Das ist schön und ich glaube auch, dass unsere Arbeitungszeit darf und soll richtig gut tun, weil Gott uns begegnet. Wichtig ist jedoch, dass du nicht bei dir selber dann bleibst, sondern bei der Arbeitung geht es nicht um mich, sondern es geht darum, dass wir Gott arbeiten. Den Blick weglenken von uns, den Blick weglenken auf ihn hin. Meine Empfindungen, meine Gefühle gehen in den Hintergrund. Gott steht im Zentrum, es geht um ihn. Das ist einfach ein Beispiel. Oder nimm einen anderen Satz. Die Arbeit mit dem Kind gibt mir unendlich viel. Natürlich ist es schön, wenn die Arbeit mit den Kindern uns viel gibt. Damit ist der Blick aber zuerst mal bei der Selbstliebe angekommen, weil es heisst ja, das gibt mir sehr viel. Mit der Frage, ob es auch den Kindern viel gibt, trittst du über dich hinaus, raus und tust dich selber reflektieren. Wenn du möchtest, dass hinter deinem Leben eine Spur vom Segen entsteht, dann musst du über deine eigene Selbstliebe rauskommen. Wo du nur fragst, ob es dir etwas bringt. Und genau der Satz, was bringt es mir, der ist so zu einem richtigen Renner geworden. Du kannst dich dafür fast für alles entschuldigen, was das Engagement von dir abverlangt oder über deine Selbstliebe ausgeht. Die Frage, was bringt es mir, gehört in den Bereich der Erosliebe, also der kurzfristigen Liebe. Da stehe ich, meine Befindlichkeiten, meine Lust im Mittelpunkt. Anders ist es aber, wenn die Befindlichkeit das Wohl und die Entwicklung vom Kind im Fokus und vom Denken hat, um auf das Beispiel von vorher zurückzukommen. Schon wenn ich mir die Frage stelle, rücke ich unbemerkt in den Bereich der Philea-Liebe. von der Nächstenliebe. Und meine Befindlichkeit, meine Lust müssen zurücktreten, weil es ums Gegenüber geht. Agape-Liebe haltet auch Enttäuschungen stand und haltet Enttäuschungen aus, weil sie das Größere und das Langfristige dahinter sieht. Stell dir mal vor, Jesus hat sich die Frage gestellt, was bringt es mir? Dann wäre sein Aufenthalt auf dieser Erde ziemlich schnell vorbei gewesen. Der Erste, der alle Grund hatte, sich bitter enttäuscht von den Gläubigen zurückzuziehen, war Jesus. Aber es hat ihn nicht daran gehindert, in der tiefen Liebesbeziehung mit Gott zu bleiben. Obwohl er von den Menschen abgelehnt worden ist. Obwohl er konnte fragen, was bringt es mir. Ihm hat es nichts gebracht. Es hat uns Menschen etwas gebracht. Hat ihn die Ablehnung von den Menschen gehindert, in seinem Umfeld mit einer schier unbeschreiblichen und erwartungsfreien Liebe diesen Menschen zu begegnen? Nein. Hat es ihn daran gehindert, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, mit ihnen in der Gemeinschaft zu bleiben, mit ihnen Wegstrecke zurückzulegen, von denen er so enttäuscht worden ist? Auch in seinem engsten Mitarbeiterkreis? Nein, er hat sich nicht hindern lassen. Die bedürftige und fordernde Erosliebe bricht in sich zusammen, sobald Lust und Befriedigung verpufft sind. Die tiefe Liebe aber, die auf die beiden Namen Philea und Agape loset, geht weiter. Sicher ist, dass für gute Beziehungen und für starke Gemeinschaft eine Kultur der Liebe notwendig ist. Und die Kultur der Liebe gehört ohne Zweifel auch ein gesundes Maß von der Selbstliebe dazu. Weil Selbstliebe jedoch in der Gefahr steht, in eine ungesunde Selbstzentriertheit umzukippen, muss sie durch ein gesundes Maß an Nächstenliebe ergänzt, relativiert und auch eingeschränkt werden. Und schließlich brauchen wir Selbstliebe und Nächstenliebe brauchen wir ein gemeinsames Ziel oder eine Liebe, die uns einfach so entgegenkommt, die wir von Gott her bekommen, wo uns wieder ausrichtet, wo uns wieder auf ihn eicht. Um nochmal auf eine Aussage vom Herrn Forster zurückzukommen: Liebe ist Leben und Leben ist Liebe. Die Liebe, die in der Selbstliebe, der Nächstenliebe und in der Liebe von Gott verankert ist. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, es ist gewaltig, was du für eine Liebe für uns gezeigt hast. Dass du dich alles hast kosten lassen, das ganze Leben. Danke, dass du das auf dich genommen hast. Und danke, dass wir eine gesunde Selbstliebe dürfen haben. Ich bitte dich da drin auch, dass du uns hilfst, da drin, dass wir uns selber dürfen und können gerne haben. Und dass wir auch unsere Nächsten können lieben können. Dass wir den Nächsten können dienen können, weil du uns gern hast. Danke, dass du der bist, der zuerst geliebt hat. Und dass wir uns auf diese Liebe immer verlassen können und immer darauf zurückgreifen können.